Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Es ist dieser Hut. Das musst du dir so vorstellen, das ist eine Art von Zylinder, von dem ich immer gedacht habe, dieser eine Hut, der wird mir persönlich bleiben. Und zwar als Erinnerung an meinen Opa. Das war so ein Zylinder, der aufspringt, wenn man es richtig macht. Ein Klappzylinder, der hieß damals immer Chapeau-Klack. Und der hat genau dieses Geräusch gemacht, dass er sofort in die Form springt, also wenn man ihn richtig aufgeschlagen hat. Und diesen Zylinder hatte ich tatsächlich noch von meinem Opa. Und zwar bis zu dem Zeitpunkt, als ich das letzte Mal umgezogen bin. Da habe ich den Zylinder nämlich auch noch gefunden, aber da ich den irgendwie nicht sauber weggelegt hatte, war der von Motten zerfressen. Und heute denke ich mir so, das ist jetzt ein paar Jahre her, vielleicht hätte ich auf dieses Erinnerungsstück ein bisschen besser aufpassen sollen oder können. Egal ob Erinnerungsgegenstände wie eben dieser Zylinder, Fotografien, Dinge, die vielleicht wichtiger sind, als wir so manchmal meinen. Anna, gibt es für dich ein Erinnerungsstück, das dir viel bedeutet, ganz persönlich?
Ja, das gibt es tatsächlich, und zwar von meiner Großmutter väterlicherseits, meiner Oma Lasek. Die hat mir immer aus ihrer Kindheit erzählt, dass sie sehr viele Gegenstände sehr sorgfältig verwahrt hat. Das heißt, Spielzeug, zum Beispiel einen Ball, mit dem hat sie nie gespielt, sondern ihn immer nur in der Wohnung in die Hand fallen lassen. Dieser Ball ist nicht überliefert, aber ein Tagebuch mit einem Goldrand, was sie ihr Leben lang so gehütet hat, dass sie es mir praktisch dann unbeschrieben geschenkt hat.
Wie bewahrst du sowas auf? Beschreibst du das oder liegt es einfach irgendwo bei dir rum?
Das liegt bei mir in einem Kästchen im Regal und ab und zu schaue ich mal rein und frage mich, warum hat sie nichts reingeschrieben? Es wäre doch schön gewesen, jetzt ihr Tagebuch oder es als Poesiealbum benutzt zu haben. Aber das war eben meine Oma, so wie ich sie auch in Erinnerung habe, dass alles, was man ihr schenkte, auch was ich ihr als kleines, als älteres Kind, als Erwachsene geschenkt habe, dass sie es immer wieder ins Papier wickelte und dann gut verwahrt im Schrank aufbewahrt hat, sodass ich jetzt alle Sachen praktisch, nachdem sie verstorben ist, noch im Originalzustand bekommen habe.
Anne-Maja Uschinski, du kümmerst dich um das Projekt Stolen Memory. Darüber reden wir heute Abend. Ihr gebt Erinnerungsstücke an Menschen oder deren Angehörige zurück, die Opfer der Nazis geworden sind. Wie ihr das macht, welche Probleme das mit sich bringt und vielleicht auch genau das, also was Erinnerung überhaupt bedeutet für Menschen, darüber reden wir heute Abend. Denn diese Erinnerungen sind auch wichtig, auch für meinen Opa oder für mich, auch wenn der natürlich auf Täterseite gestanden hat. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass du heute Abend da bist.
Ja, ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde Talk. Anne-Maja Uschinski ist zu Gast. Anna, wir haben uns auch für dich am Anfang natürlich wahnsinnig wieder in kreative Gedankenexperimente gestürzt und möchten mit dir auch eine kleine Fantasiereise starten und haben uns drei mögliche Aktivitäten für dich ausgedacht, rein fiktiv, von denen du dir bitte eine aussuchst, wenn das geht. Gucken wir mal, hier steht. Hallo, hier kommen drei mögliche Aktivitäten für und mit Anne-Maja Uschinski. Erste Möglichkeit, Wracktauchen in der Danziger Bucht.
Ja,
schon mal gemacht?
Nee, aber klingt sehr gut.
Du, Danzig hat eine Bedeutung für dich?
Ja, eine sehr große. Also dort habe ich direkt nach 2 Jahren, nachdem ich angefangen habe, in Bremen Kulturgeschichte Ost- und Ostmitteleuropas zu studieren, habe ich dort an unserer Partneruniversität studiert in Danzig und direkt in der Danziger Bucht gewohnt, 5 Minuten vom Strand entfernt. Also die Danziger Bucht, ich habe dort zwar nicht nach Wrackteilen getaucht, aber ich habe dort Unmengen von Bernstein gefunden, auch den ersten in meinem Leben. Und seitdem ist diese Liebe auch zum Bernsteinsuchen geblieben. Dabei kann ich sehr gut entspannen und das ist eigentlich mein größtes Hobby.
Bist du noch häufiger mal da?
Ja, ich bin ständig eigentlich in allen freien Wochenenden, Ferien bemühe ich mich, nach Polen zu fahren, an die Ostsee.
Weil Polen für dich was bedeutet?
Polen bedeutet für mich sehr viel. Also ich habe ja, wie gesagt, Kulturgeschichte Ost-Mitteleuropas, aber auch Polonistik studiert und habe über die Sprache dann auch das Land sehr gut kennengelernt. Die Geschichte, die ja eng verbunden ist auch mit der deutschen Geschichte, gerade auch vor dem Hintergrund dieses schwierigen Themas, mit dem ich mich seitdem auch beruflich auseinandersetze. Und in Polen habe ich die ersten Überlebenden der Konzentrationslager getroffen, mit denen ich mich auch in ihrer Landessprache verständigen konnte, weil ich die Sprache dann dort auch während dieses einen Semesters sehr gut gelernt habe. Und diese Verbundenheit ist einfach geblieben aufgrund der Herzlichkeit und Offenheit, die gerade diese Menschen, die so verwundet wurden von meinen Vorfahren, also das hat eine sehr spezielle Verbindung einfach zwischen uns aufgebaut, zwischen Land und Leuten, weshalb dort ich ja auch 8 Jahre gelebt und gearbeitet habe und die Liebe bleibt bestehen.
Zweite Möglichkeit,
ja.
Besuch des Arolsa-Kram- und Viehmarktes. Freie Auswahl für ein Karussell.
Das
ist so eine Kirmes,
das
ne?
Das Viehmarkt. Der immer
ist es das Viehmarkt?
Das Viehmarkt findet immer am 1. August-Wochenende statt. Und da bin ich traditionell an der polnischen Ostsee oder sonst irgendwo am Meer, weil als Bremerin zieht es mich natürlich an die Küste.
Das heißt, du fliehst aus deiner jetzigen Heimat
Nein,
Bad Arolsen?
Nein, die Ferien liegen so, dass das unglücklich aufeinander fällt.
Könntest du dich denn für, wenn du in Bremen auf eine große Kirmes gehst, gibt es so Karussells, wo du dich für begeisterst?
Natürlich, das wäre der Happy Sailor.
Hilf mir kurz.
Das sind so kleine Bötchen, die auf- und abschaukeln und im Kreis sich drehen, so ähnlich wie Musikexpress. Mhm. Und sich dann um die eigene Achse drehen und ziemlich schnell auf und ab auf den Wellen im Kreis sich drehen.
Du wohnst in Bad Arolsen seit
3 Jahren, seit 2015, genau im Mai. Ich bin jetzt genau 3 Jahre dort und davor habe ich 8 Jahre in Polen gelebt.
Und ja, so ein bisschen schwierig gewesen, der Umbruch, weil du auch sagtest, ja, Polen ist schon viel auch, also Heimatgefühle ja nahezu.
Genau, davon kann man sprechen. Aber ich bin ja nicht zufällig zum International Tracing Service gekommen, sondern aufgrund dieser wirklich sehr spannenden Aufgabe, dort die Auskunftserteilung zu NS verfolgen, heute Tracing zu übernehmen. Eine Abteilung mit 85 Mitarbeitern, die heute noch auch 70 Jahre nach diesen schrecklichen Verbrechen Anfragen von Angehörigen und Überlebenden selbst beantworten. Das heißt, Angehörige, zu 5% noch Überlebende, wenden sich an den ITS. Im Jahr ungefähr 20.000 Anfragen aus aller Welt erhalten wir mit der Bitte um Verfolgungswegrecherche zu ihren Angehörigen. Wir recherchieren dann in unserem Archiv die Dokumente, die bekommen die Angehörigen in Kopie und mit Erläuterung und Kontextinformationen zum besseren Verständnis des Verfolgungsweges der Angehörigen.
Das heißt aber, nach Hessen bist du dann wirklich wegen des Jobs gegangen, weil
genau,
da die Aufgabe...
Nach Hessen bin ich aufgrund dieses verlockenden Angebotes gekommen und ich habe es auch bis heute nicht bereut, weil natürlich, wie wir wissen, wir da Berührungspunkte wieder haben, deutsch-polnische Geschichte, Russland, Ukraine, Belarus, all diese Länder, die sehr unter dem Nazi-Regime gelitten haben, es bis heute tun, weil viele Schicksale, das mag man sich vielleicht nicht so vorstellen, wenn man mit dem Thema nicht so befasst ist, viele Schicksale sind bis heute ungeklärt. Das heißt, Menschen aus diesen Ländern sind immer noch auf der Suche nach ihren Angehörigen beziehungsweise nach Grabstellen, nach dem Schicksal, nach Hinweisen, Dokumentationen, was mit ihnen geschehen ist, weil sie...
einfach Antworten auch suchen.
Genau, sie suchen Antworten und die Personen sind eben, wie man so sagt, in Anführungsstrichen nicht aus dem Krieg zurückgekehrt, aber sie wissen nichts darüber, wo sie verblieben sind.
Dritte Möglichkeit, also das Bad Arolsen sozusagen heute zu Hause. Dritte Möglichkeit, Führung durch Auschwitz irgendwann mal mit eigenen Kindern. Du hast eine Tochter?
Ja, ich habe eine Tochter.
Die ist jetzt wahrscheinlich noch zu jung.
Die ist jetzt in die Schule gekommen. Das heißt, das ist Zukunftsmusik sozusagen. Aber so, wenn sie 16, 17 ist, werde ich ihr das auf jeden Fall zeigen.
Hältst du das für ein, also ist das so das Alter, was du für sinnig erachten würdest, 16,
ja,
17?
Ja, aus meiner eigenen Erfahrung heraus denke ich, dass das das Alter ist, wo man, wenn man auch schon, kommt natürlich immer auf den Lehrer an, auf die Schulbildung oder was man von zu Hause mitbekommt oder was man sich selbst vielleicht auch erliest, denke ich, das ist ein Alter, wo man das aufnehmen kann und auch schon in gewisser Weise begreifen kann.
Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, Wracktauchen in der Danziger Bucht, auf den Urlaub verzichten und das Viehmarkt in Bad Arolsen besuchen oder die Führung durch Auschwitz irgendwann mit den eigenen Kindern, wofür würdest du dich entscheiden?
Da muss ich nicht lange überlegen. Da nehme ich natürlich das Wracktauchen in der Danziger Bucht, weil ich glaube, da ist noch einiges zu bergen und da bin ich ja sowieso häufiger.
Hast du Tauchschein?
Nein, Tauchschein habe ich nicht.
Müsstest du den vorher
müsste
noch,
ich noch machen.
Sagt Anna Meyer-Oschinski, heute Abend zu Gast, Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Anna, du leitest beim International Tracing Service das Projekt Stone Memory, das ist sozusagen in deiner Abteilung mit angedockt. Darin gebt ihr Opfern der NS-Diktatur oder deren Angehörigen sowas wie Erinnerung zurück. Bei welcher Übergabe warst du selbst das letzte Mal dabei?
Bei der letzten Übergabe, bei der ich dabei war, das war in Warschau. Dort haben wir die Taschenuhr von Zygmunt Boboli zurückgegeben an seine Enkelin, an den Urenkel und die Ururenkelin, also an 3 Personen. Und seine Tochter war auch noch da, aber bettlägerig zu Hause. Das heißt, 4 Generationen haben diese Uhr letztendlich in Empfang genommen. Und das ist einer sozusagen der Verfolgten, Warschau, Warschauer Aufstand 1944. Daraufhin, aufgrund seiner Teilnahme daran, wurde er nach Stutthof deportiert, danach in das Konzentrationslager Neuengamme. Er kam sehr entkräftet und sehr krank zurück nach Hause. Die Enkelin schilderte uns, dass er auf den Schultern des Kameraden vor die Haustür praktisch gelegt wurde. Und er konnte zeitlebens nicht darüber sprechen, weshalb die Familie jetzt letztendlich als sozusagen auslösenden Moment diese Taschenuhr dazu genutzt hat, weiter in der Geschichte zu recherchieren, wobei wir sie auch unterstützt haben. Es kam dann auch heraus, dass seine Frau auch zur Zwangsarbeit ins Deutsche Reich deportiert wurde. Das ist sehr häufig so, dass wenn wir ein Erinnerungsstück zurückgeben, dann geben wir auch unsere Dokumente in Kopie mit und den Verfolgungsweg zu der Person. Und ganz häufig, gerade ja natürlich in Polen, Russland, ist so, dass das nicht die einzige Person ist, die verfolgt wurde, sondern auch dann noch Anfragen für andere Verwandte folgen, deren Schicksal dann im Zuge dieser Rückgabe auch noch geklärt werden kann.
Aber wie rum funktioniert das jetzt bei der Uhr? Genau. Es ist die Uhr, die in euren Archiven lagert und ihr versucht sozusagen für die Uhr den Besitzgeber zu finden? Oder genau, funktioniert es andersrum, dass die Familie irgendwann an euch herantritt und sagt, hey, wir wollten mal gucken, ob ihr was in den Archiven habt zu Person XY?
Okay, beides kann der Fall sein. Bisher, ich hole da mal kurz aus, ist es so, also die Effekten kamen ja in den 60er Jahren.
Effekten nennt ihr sozusagen
Effekten
diese Fundstücke?
Ist der Begriff, wie er sozusagen auch aus der Gefängnislandschaft bekannt ist. Das sind die Dinge, die man bei der Inhaftierung abgeben muss. Die wurden sehr akribisch bei den politischen Häftlingen nach Namen einsortiert und dann bei einer möglichen Entlassung, was ja eher, wie wir wissen, seltener der Fall war, dann zurückgegeben werden konnten. Das heißt, diese Effekten, 5000 an der Zahl, fast alle namentlich auch identifiziert und in entsprechenden Umschlägen kamen zum ITS mit dem Auftrag, letztendlich nach den Angehörigen zu suchen, beziehungsweise damals noch nach den Überlebenden selbst, nach den Besitzern selbst. Verschiedene Projekte wurden gestartet. Es konnten sehr viele Effekte im Laufe der Zeit zurückgegeben werden, dass wir in 2011 noch ungefähr 3200 Effekten bei uns hatten. Wir haben dann auch, und da spielt natürlich der technische Fortschritt auch wieder eine Rolle, 2011 die Liste mit allen Effektenbesitzern, zu denen wir Effekten haben, haben wir online gestellt.
Das heißt, wisst ihr immer, also wenn ihr, sagen wir mal, die Effekten habt, ihr habt die irgendwie natürlich auch real liegen, die sind genau, dann irgendwann katalogisiert, aber bleiben wir bei der Uhr, das ist ja nur eine Uhr im Zweifelsfall, also vielleicht ist hinten Name eingraviert, vielleicht auch nicht, wenn was eingraviert ist, kann ich das nicht lesen, also wie geht ihr da vor?
Also diese Gegenstände, sagte ich ja eben, die kamen zu uns schon vom Verwaltungsamt für innere Restitution aus Stadthagen. Der Großteil davon eben aus dem Konzentrationslager Neuengamme kam schon namentlich zugeordnet mit auch entsprechenden Listen zu uns, dass wir wissen, okay, diese Taschenuhr gehört zu der und der Person. Wenn wir Glück haben, haben wir auch noch das Geburtsdatum dazu. Und wir sind jetzt eben vorgegangen, nachdem wir diese Liste online gestellt haben, dass wir im Zuge unseres Online-Portals Digital Collections Online in 2015 diesen Effektenbestand, wie wir ihn nennen, online gestellt haben. Das heißt, wir haben ihn von allen Seiten abfotografiert, also jedes einzelne Erinnerungsstück. Ein Effekte kann auch bis zu 20, 50 verschiedene Gegenstände enthalten.
Zum Beispiel, wenn ich eine Brieftasche habe,
kompletten Inhalt, Familienfotos, Personalausweis, persönliche Notizen, Versicherungsscheine.
Seiten von Tagebüchern, irgendwie sowas.
Genau, Tagebücher haben wir auch und Briefe und Briefmarken, all solche Dinge. Das heißt, das ist jetzt alles online recherchierbar nach Namen und Geburtsdaten und nach Nationalitäten. Und ja, so gehen wir vor, wenn wir jetzt im Zuge dieses Hashtag Stolen Memory Projektes, was wir als Effektenprojekt im Herbst 2016 gestartet haben, haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt nach der Online-Stellung schon solche Erfolge verbuchen können, dass wir gleich zwei Tage später zwei Effekten an Familien in den Niederlanden zurückgeben konnten. Und die waren so berührt. Wir hatten dort zwei Söhne aus den Niederlanden, die haben den Abschiedsbrief ihres Vaters bekommen, praktisch 70 Jahre später. Das war für alle ein sehr emotionales Ereignis. Wir haben gesagt, wir müssen alles daran setzen, diese Gegenstände, die so ein persönlichen Wert und zwar nur für die Familien, haben auch in diese Familien die zurückgeben. Das heißt, in 2016 haben wir begonnen, alle 3200 Effektenbesitzer haben wir begonnen zu recherchieren, in unserem eigenen Archiv zu gucken, welche Dokumente liegen uns vor, können wir den Verfolgungsweg rekonstruieren, haben wir Anhaltspunkte in den Dokumenten, wo wir vielleicht Adressen, alte Adressen von vor der Befreiung, genau, die erwähnt sind oder vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, für unsere externen Recherchen sind Orte. Das heißt, wenn wir Geburtsorte haben, können wir dort bei den Meldeämtern,
in den Registern da wieder gucken.
Genau, da anfragen und erfahren da wirklich sehr große Unterstützung. Wir haben jetzt vor allem mit der Gruppe und, der polnischen und deutschen Effekten begonnen. Das sind 1100 polnische Effekten von polnischen Besitzern und Besitzerinnen und ungefähr 800 von Deutschen und sind jetzt dabei, russische, französische, niederländische zu
recherchieren. Das sind ja kleinere Gruppen wahrscheinlich. Aber sagen wir mal, ihr seht, um bei dieser Uhr zu bleiben, ihr habt die irgendwann, ihr seht die, ihr findet auch Anhaltspunkte. Weißt du, wie das bei der Uhr war? Also habt ihr von der Uhr irgendwie Orte erschließen können oder weißt du noch, wie es war?
Ja, ich glaube, bei der Uhr war das so, dass wir in Warschau angefragt hatten und die Familie, alte Warschauer Familie, dort immer gelebt, auch vor dem Krieg, jetzt auch noch die Kinder. Das heißt, da war es relativ einfach, weil die auch wohl nie umgezogen sind.
Okay,
wir wissen alle, Warschau war sehr zerstört, aber hier war es nun mal der Ausnahmefall, dass wir da relativ schnell auf die Familie gestoßen sind und meine polnischsprachige Kollegin Małgorzata Przybyła dann direkt dort angerufen hat. Und
aber was ist das für ein Telefonat? Ich meine, dann ruft man da an und sagt, ich bin hier vom International Tracing Service, ich glaube, ich habe hier noch eine Uhr ihres Großvaters liegen.
Ja, das kann man sich schlecht vorstellen, man muss es praktisch live erlebt haben. Natürlich auf der anderen Seite ist erstmal Verwunderung praktisch wie ein Anruf aus der Vergangenheit letztendlich, weil 70 Jahre liegt das zurück, aber doch war es nie vergessen, was damals mit dem Sigmund geschehen ist, aber natürlich ist in der Zwischenzeit sehr viel passiert, aber natürlich brauchte die Enkelin dann erstmal einen Moment, um überhaupt zu verstehen, ja, wer ist eigentlich der International Tracing Service, hatte sie noch nie davon gehört und das ist ja auch, was wir mit der Kampagne erreichen wollen, auf uns aufmerksam machen, welche Dienstleistung wir letztendlich auch bieten den Angehörigen gegenüber, weil gerade in den osteuropäischen, mittelosteuropäischen Ländern eben viele Menschen uns noch nicht kennen und nicht wissen, dass man bei uns sowohl Verfolgungswege erforschen kann mit unserer Hilfe, als auch, dass wir diesen besonderen Effektenbestand haben. Das heißt, zurück zur Frage. Sie war natürlich sehr gerührt. Ihre Mutter lebte ja auch noch, also die direkte Tochter von Sigmund. Und als wir dann gesagt haben, wir kommen sowieso in Warschau vorbei, weil wir dort noch einen anderen Termin hatten. Das sind immer ganz besondere Momente, wenn man die dann natürlich auch persönlich zurückgeben kann, die Gegenstände. Und häufig ist es so, dass die Familien, wenn sie nicht ganz so weit weg wohnen, das heißt in Polen oder in den Niederlanden, Frankreich, kommen Familien auch sehr häufig beim ITS vorbei. Aber wir bemühen uns eben auch, in die Länder zu fahren und dort in Gedenkstätten, in Kooperation mit Gedenkstätten oder eben auch bei Privatterminen die Gegenstände zurückzugeben.
Und da gibt es Gegenstände zurück für Familien, die vielleicht manchmal gar nicht gewusst haben, dass es noch Gegenstände gibt. Anna, du hast gerade schon gesagt, 2016 seid ihr mit Stolen Memory nochmal als Hashtag oder Projekt an den Start gegangen. Wie ist es zu der Idee gekommen?
Genau, also zu der Idee ist es gekommen, dass, wie ich ja eben schon erzählt habe, dass wir 2015 unser Online-Portal eröffnet haben mit drei Beständen. Einer davon war der Effektenbestand, eben weil wir diesen Bestand als einen sehr besonderen erachten, weil er eben nicht beim ITS ist, um dort zu verbleiben, weil er zurückgegeben werden soll.
Es ist sozusagen kein Archiv oder
kein typischer Bestand. Ja. Die Diskussion gibt es natürlich auch, sollten diese Dinge in die Gedenkstätten, aber weil sie eben namentlich zugeordnet sind und auch mit dem Auftrag zum ITS gekommen sind, an die Angehörigen bzw. die Verfolgten selbst zurückgegeben zu werden, haben wir dann 2016 gesagt, okay, wir gucken nochmal, wenn wir selbst recherchieren, nochmal, wie hoch ist die Trefferzahl, kann man da noch was machen? Und das hat uns ja letztendlich auch bestätigt, dadurch, dass Journalisten, nachdem wir die Dinge online gestellt hatten, gleich am zwei Tage später praktisch diese Familien gefunden haben, okay, haben wir gesagt, das können wir auch noch weiter unterstützen, indem wir in einem kleinen Team von 6 Personen selbst recherchieren, in unserem Dokumentenbestand, um zu gucken, wo, in welchen Orten können wir anfangen zu recherchieren, und haben da sehr gute Erfolge verzeichnet.
Sag mal eine Größenordnung in den 2 Jahren.
Ich sag mal eine Größenordnung. In 2017 allein haben wir 90 Effekten zurückgeben können. Seit Beginn des Projekts im Herbst 2016 bis praktisch gestern 135.
Wenn ihr zu den Familien kommt oder die anruft, dann ist das ja häufig ein Moment, wie du vorhin es auch geschildert hast, der erstmal ganz aus dem Blauen kommt. Da ruft jemand an, ich kenne vielleicht den International Tracing Service gar nicht, und muss damit irgendwie klarkommen. Habt ihr Sorge, dass ihr damit auch ein Fass aufmacht, was die Familie gar nicht aufmachen will psychologisch? Weil das ja natürlich eine sehr... ist kein leichtes Thema, was dann ins Haus kommt.
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage, worüber wir auch diskutiert haben. Aber man muss sich das so vorstellen, in den seltensten Fällen rufen wir die Personen an. Meistens ist es so, dass wir sie anschreiben und dann auch ganz behutsam erst einmal erläutern, wer wir eigentlich sind, was unser Mandat ist, was unsere Aufgabe ist, warum wir uns an die Familie wenden, sodass die Familie dann die Möglichkeit hat, sich bei uns zu melden, weil wir sagen, wenn sie nicht wissen, dass die Dinge bei uns liegen,
haben sie keine Wahl.
Haben sie keine Wahl letztendlich, beziehungsweise müssen wir sie darüber informieren, dass die Dinge bei uns sind. Und wenn sie sagen, okay, das ist mir, oder ich fühle mich noch nicht bereit, dann sind sie ja auch nicht gezwungen, sich zurückzumelden. Das heißt, wir machen das Angebot, wir fragen auch erstmal, könnte es sein, dass diese Gegenstände ihrer Familie gehören? Oder?
Habt ihr schon mal falsch gelegen?
Nein.
Okay, nee, hätte ja sein können im Sinne von, dass es eine Namensgleichheit gibt und man muss den Leuten hinterher sagen, ah ja, ja, ihr seid's doch nicht. Aber das ist euch noch nicht passiert.
Nee, das ist uns noch nicht passiert, weil das auch so ist, dass die Familie sich dann meistens bei uns telefonisch rückmeldet oder per E-Mail, wie auch immer. Es gibt alle Möglichkeiten und wir dann nochmal zusammen sozusagen besprechen, ob der Verfolgungsweg, den wir recherchiert haben, ob das hinkommen kann, ob es die Person ist. Und wenn wir das dann sozusagen gemeinsam mit der Familie geklärt haben, erst dann kommt es zu der Übergabe.
Ja, du hast das vorhin so gesagt, als ihr jetzt nochmal gestartet habt, gute 3000 Effekten noch gehabt. Wenn man jetzt sagt, ihr habt 135 oder so zurückgegeben bislang, die sind vor allen Dingen aus Dachau und Neuengamme.
Genau, der Großteil ist aus Neuengamme, ein sehr kleiner Teil aus Dachau.
Neuengamme ist ein ehemaliger...
Ja, Hamburg, das ist Konzentrationslager Neuengamme in Hamburg.
Genau. Und was ist mit den, ich denke gerade an all die anderen Konzentrationslager, also gibt es, was ist mit den Effekten, die da waren? Wisst ihr das?
Das ist sozusagen nochmal einen weiteren Talk wert. Also es ist auch von, hängt davon ab, wer die Lager befreit hat. Also gerade im besetzten Polen ist es so gewesen, dass die Effekte dort auch dann in der Gedenkstätte verblieben sind, also in der ehemaligen Vernichtungsstätte, die dann zum Beispiel Majdanek, Auschwitz sehr schnell auch zu einer Gedenkstätte wurde. Auschwitz ja schon im Juli 1947, Majdanek noch viel früher. Und eben in der Westzone, in Neuengamme, die britischen Truppen diese Effekten beschlagnahmt haben, beziehungsweise diese vorgefunden haben bei der Befreiung des Lagers und sie dann an verschiedene Entschädigungsbehörden, Verwaltungsämter gegeben haben. Und die haben sie dann letztendlich, nachdem die auch dann schon ihren Teil getan haben, Überlebenden zurückzugeben. Viele wurden auch an die Überlebenden zurückgegeben, die überlebt haben. Und der Rest, wo man dann nach den Familien recherchieren wollte oder recherchieren lassen wollte, die kam dann 1963 zum ITS.
Gibt es einen Masterplan dafür, wenn ihr irgendwann sehen solltet, ich weiß es nicht, in 10, 15, 20 Jahren, wir haben eigentlich soweit alles ausrecherchiert, was dann mit den Restbeständen passiert? Oder ist das was, wo ihr sagt, das müssen wir uns jetzt noch gar nicht fragen, weil wir mitten in der Arbeit sind, erstmal so viel wie möglich zurückzugeben?
Genau, wir sind so optimistisch, dass wir wissen, dass noch was drin ist sozusagen, dass wir noch sehr viele Möglichkeiten haben. Wir bekommen auch immer mehr Unterstützung aus den verschiedenen Ländern, sozusagen aus den Heimatländern der ehemals Deportierten. Und dieses Netzwerk, das wächst ja gerade erst. Und wie wir jetzt gesehen haben, in dem einen Jahr haben wir schon so viel Unterstützung erfahren. Wir haben zum Beispiel in den Niederlanden 2 Personen, die für uns schon über 30 Familien gefunden haben, also da wirklich aktiv.
Und das sind denn Volunteers, oder?
Das sind sozusagen richtiges Volunteering ist das, und wir bekommen jetzt zunehmend auch Anfragen aus allen verschiedenen Ländern, die von diesem Projekt hören und das gerne unterstützen möchten. Und das stellen wir jetzt praktisch so auf, dass wir da unser Netzwerk bilden und dadurch können wir dann natürlich noch mehr zurückgeben, weil Ziel dieser Kampagne ist natürlich, so viele wie möglich zurückzugeben in die Familien und das zeitnah, weil die Zeit läuft. Und wir jetzt, wie schon gesagt, die zweite Generation, die dritte Generation erreichen können, die Kinder und Enkelkinder, die noch sehr nah dran sind an den.
Kommen die, also auch die dritte Generation, du hast vorhin gesagt, die meisten Rückgaben waren jetzt doch an die zweite, also quasi an die Kindergeneration, kommen die Enkel auch zu euch und sagen, ah, das müssen jetzt die sagen, zwischen 30 und 40 etwa, die vielleicht genau mit diesen Lebensfragen jetzt auch unterwegs sind. Irgendwann spielt das ja in der Biografie vielleicht eine Rolle.
Genau, die kommen auch zu uns, jetzt nicht nur und ausschließlich im Rahmen von Effektenübergaben, aber natürlich im Rahmen der normalen Anfragen zu ihren Großeltern, weil vielleicht die Eltern darüber nicht sprechen konnten oder die Verfolgten selbst ihre Kinder nicht mit ihrer traumatischen Geschichte belasten wollten. Das heißt, die dritte Generation erleben wir als eine sehr aktive Generation. Wir haben sehr stabile und steigende Anfragezahlen zugleich und wie gesagt, die neuen Möglichkeiten über Internet, digitale Recherche, Archive, die online gehen, gibt es jetzt auch viel mehr Möglichkeiten, die Großeltern zu googeln, sag ich mal, was es natürlich vor 20 Jahren nicht möglich gewesen wäre. Das heißt, manchmal stoßen sie dann auch beim Googlen darauf, dass vom Großvater, diesen Fall hatten wir auch im letzten Jahr, ein junger Mann aus Krakau hat seinen Großvater Wilhelm Tomaschik gegoogelt und festgestellt, bei uns liegen seine sämtlichen Schulzeugnisse, Abiturzeugnisse und Fotos und hat dann bei uns angefragt. Auch Angehörige recherchieren bei uns auf der Seite, stellen fest, bei uns liegt eine Effekte vor. Also es geht in beide Richtungen natürlich. Aber dazu muss man erstmal auf unsere Website kommen, um diesen Schatz dort zu entdecken. Auf jeden Fall in seinem Fall hat es geklappt. Und noch ein Wort zu Wilhelm Tomaschik. Er war in dem ersten Auschwitz-Transport, also einer der ersten polnischen politischen Häftlinge in Auschwitz. Und wir hatten diese wunderbaren Schulzeugnisse. Er hat auch überlebt und dieser Enkel hat sich dann sozusagen auf weitere Spurensuche gemacht und noch sehr viel über den Großvater rausgefunden. Insofern war das dann wieder so der Auslöser dafür, sich mit der eigenen Familiengeschichte zu beschäftigen.
Bietet ihr eine Art Nachsorge an? Also im Sinne von, ihr fahrt vielleicht hin oder die kommen zu euch und es gibt die Übergabe der Effekten findet statt. Und dann, also wenn, keine Ahnung, Menschen Redebedarf haben oder so, also bietet ihr nochmal ein Ohr an oder wie funktioniert das?
Also das muss man sich so vorstellen, dass natürlich gerade bei persönlichen Effektenübergaben, wenn man sich persönlich kennengelernt hat, also meine Kolleginnen und Kollegen mit den Angehörigen und ich natürlich auch, dass man irgendwie in Kontakt bleibt, dass das gibt es schon. Natürlich haben wir da immer ein offenes Ohr und es ist auch so, dass viele Angehörige immer zu Weihnachten, zu Ostern, zu Feiertagen sich bei uns melden und uns immer auf dem Laufenden halten, was in der Familie so passiert, was mit den Effekten. Dasselbe haben wir auch bei Familienzusammenführung. Aus der Geschichte hinaus heraus haben wir auch immer noch unsere Suchdiensttätigkeiten, dass wir nach vermissten Angehörigen suchen und es wirklich tatsächlich auch 70 Jahre nach Kriegsende noch zu Familienzusammenführungen kommt. Vor allen Dingen zwischen Geschwistern, Halbgeschwistern. Und das sind genauso wie die Effektenübergaben natürlich sehr emotionale Momente. Die diese Familien auch sozusagen mit uns untrennbar verbinden und wir deshalb immer in Kontakt bleiben. Und natürlich, wie ich eben auch sagte, haben sie dann natürlich oder häufig auch noch weitere Angehörige, für die sie gerne Recherchen vorgenommen haben wollen. Oder dann kennt man jemanden und deren Großeltern waren auch Zwangsarbeiter und so spinnt sich dann langsam, aber sicher ein Netzwerk und in dem ist man dann zu Hause und hat den Kontakt letztendlich über Jahre, bleibt er dann bestehen, was sehr schön ist.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Anna Meyer-Oschinski ist zu Gast, arbeitet beim International Tracing Service und wir reden über das Projekt Stolen Memory nächste Woche. Ist ja 8. Mai und damit auch Tag der Befreiung. Das ist jetzt gute 70 Jahre her. Kannst du versuchen zu erklären, wenn ihr es wirklich schafft, diese Gegenstände, die Effekten den Angehörigen oder vielleicht den Opfern selbst noch zurückzugeben, was das für diese Menschen bedeutet? Hat das was mit Identität zu tun, mit, ich weiß nicht, Englisch würde man vielleicht sagen Closure, also ich kann was abschließen, weil es mir noch ein Stück zurückgibt oder sowas?
Ja, natürlich ist jede Übergabe besonders, weil es immer verschiedene Personen betrifft, das ist ja klar. Aber natürlich Momente, die einem besonders in Erinnerung bleiben. Und da möchte ich vielleicht zwei, drei von nennen. Ein Moment, der mir besonders in Erinnerung geblieben ist, war die Begegnung mit Joost de Snow. Er war 75 Jahre alt. Sein Vater hieß auch Joost de Snow. Sie kam aus den Niederlanden. Der Vater wurde von der Gestapo verhaftet, ist letztendlich im Konzentrationslager Neuengamme ermordet worden. Und Joost de Snow wurde auch von einer unserer Freiwilligen aus den Niederlanden recherchiert über das Online-Portal und dann in den Niederlanden. Und er bekam dann von dieser Freiwilligen den Anruf, es könnte sein, dass von ihrem Vater in Bad Arolsen eine Brieftasche mit vielen persönlichen Dingen lagert. Da hat er nicht lange gezögert, ist ins Auto gestiegen und nach Bad Arolsen gefahren.
Wie alt ist der Sohn heute?
75. Mhm. War er in 2016, als er bei uns war. Und das war ein sehr bewegender Moment. Wie gesagt, das werde ich nie vergessen, weil er erzählte uns, sein Vater wurde verhaftet, als er 3 Jahre alt war. Also er hat wirklich keine richtige Erinnerung an ihn. Und er hatte auch nur ein Foto von ihm, ein Porträtfoto, was er uns auch mitgebracht hatte, um es uns zu zeigen. Und er bekam zusammen mit dieser Brieftasche sehr viele Familienfotos, aber eben auch das erste Foto oder das einzige Foto letztendlich, auf dem seine Eltern und er als kleines Baby zu sehen waren. Und das war natürlich für ihn und für uns alle ja, ein sehr bewegender Moment. Und es hat uns wieder motiviert und bestärkt. Also das war auch eine der frühen Effektenrückgaben, wo wir gesagt haben, das ist so wichtig, dass diese Dinge dahin zurückkommen, wo sie hingehören, nämlich in die Familien. Familienfotos müssen ins Familienalbum und nicht ins Archiv. Und das ist sehr bewegend. Oder auch eine Frau, Wanda Ruzicka-Bilnik, deren Vater Czesław während der Zeit der deutschen Besatzung in Polen Partisanen im Haus zusammen mit seiner Ehefrau versteckt und versorgt hat, die verwundet waren. Und sie erinnert sich, als 4-Jährige wurde der Vater abgeholt von der Gestapo. Auch er wurde nach Neuengamme deportiert, ist dort auf dem Kap Arkona-Unglück ums Leben gekommen, kurz vor der Befreiung. Und sie kam zu uns auch aus Warschau gereist und erhielt seine Taschenuhr und sagte, es ist das einzige Erinnerungsstück, das einzige materielle Erinnerungsstück, was ich an meinen Vater habe, und ich werde diese Uhr mit ins Grab nehmen. Also das sind wirklich Aussagen, die bleiben einem für immer
in den Gedanken. Das heißt tatsächlich, für die Menschen ist es einfach auch ja, ein Stück Identität, natürlich auch emotionale Verbindung zu den Menschen, die ihnen eigentlich hätten nahestehen sollen und das nie gekonnt haben, weil sie möglicherweise ums Leben gekommen sind.
Ja, und es ist letztendlich, Sohn sagte mal, es ist gut, etwas in den Händen zu halten. Letztendlich ist es auch ein Stück, was die Person selbst in den Händen hielt. Jetzt hält es das Kind in den Händen. Das sind genau die Hände, wo die Dinge auch hingehören. Haben. Und deshalb betreiben wir diesen Aufwand. Es ist natürlich sehr zeitintensiv, einzelne Personen zu recherchieren, aber die vergangenen Effekten, Rückgaben haben uns gezeigt, dass wir das Richtige tun, und das motiviert natürlich für die Recherche. Und ich muss sagen, wir haben auch ein großartiges Team, die wirklich alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel ausschöpfen, um diese Familien aufzuspüren, und ja, es ist einfach sehr hochmotiviert.
Kannst du das gut halten emotional? Also weil das Schöne, klar, ist auch also sinnstiftend natürlich, was ihr tut. Erst recht, wenn es dann erfolgreich ist. Auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass es viel mit, ja, es sind auch Leidensgeschichten letztendlich. Also na klar, das ist auch lange her. Dadurch ist vielleicht ein bisschen die Schärfe daraus. Aber letztendlich kriegt das natürlich nochmal eine andere Präsenz in dem Moment.
Natürlich, es sind alles Leidensgeschichten, weil schöne Geschichten gibt es in diesem Zusammenhang nicht. Aber uns und vor allem ja, auch mir geht es darum, dass wir die Erinnerung wachhalten wollen. Das ist ein Teil des Gedenkens. Das ist, wenn wir zusammenkommen mit den Familien und über die Ermordeten oder über die Verfolgten sprechen, dann ist es auch eine Form des Erinnerns. Und dafür steht der ITS eben auch. Wir haben Dokumente für 17,5 Millionen Namen, also für Menschen, die in 30 Millionen Dokumenten zu finden sind. Und eines unserer großen Aufgaben neben Forschung und Bildung ist natürlich auch das Gedenken an die Opfer, an die Verfolgten, an die Ermordeten und auch sozusagen ein Mahnmal für die Zukunft. Ein Überlebender sagte mal, dass unser Archiv ein letztendlich lebendiges Mahnmal aus Papier ist. Und ich denke, das ist auch wichtig, sich darauf immer wieder zu besinnen, wenn man diese vielen Namen auf den Listen sieht, dass man sich immer klar macht, wer steht dahinter. Und das ist eben, was in diesem Projekt auch immer sehr deutlich wird. Wir haben die Dokumente, aber die Erinnerungen häufig eben auch nur Bruchstücke von Erinnerungen oder überlieferte Erinnerungen und das emotionale Wissen, das haben die Familienangehörigen. Und das zusammen ergibt dann vielleicht so ein bisschen klareres Bild der Person, die dahinter stand und die jetzt nicht mehr mit uns sein kann.
Ja, und macht auch nochmal klar, wenn jetzt alleine jede Übergabe derart emotional abläuft, wie viel Leid, Emotionen auch jeder einzelne Name, der auf irgendwelchen Listen erscheint, dann doch irgendwie mit sich trägt und wie viel Verantwortung auch dafür steht, dass es eben nicht nochmal passieren soll. Auch nochmal was anderes vielleicht, als wenn man jetzt in Anführungszeichen nur in einem Museum arbeitet, wo man alleine mit Ausstellungsstücken irgendwie arbeitet. Kann ich mir vorstellen, dass das noch ein bisschen sich lebendiger letztendlich auch anfühlt.
Genau, und daran sieht man halt auch wieder, dass es ist zwar Geschichte im Sinne von Geschichte des Nationalsozialismus, aber durch die Familien, was vielleicht auch in der Öffentlichkeit, in dem öffentlichen Diskurs nicht so oft thematisiert wird, dass die Geschichte weitergegeben wird, dass sie auch Teil der Familiengeschichte ist.
Das hat ja Auswirkungen auf heute.
Und dass wir untrennbar damit verbunden sind, vielleicht in anderen Ländern noch viel stärker als in Deutschland. Und dass man das einfach wissen muss, auch wenn man in Kontakt tritt international, wo da die Erinnerungsdiskurse, die weißen Flecken in der Geschichte immer noch liegen, wenn man nach Belarus guckt oder nach Russland, Ukraine, da ist es immer noch Alltag, wie ich eben sagte, allgegenwärtig, dass Schicksale noch nicht geklärt sind und die Geschichte noch in den Familien nicht abschließend verarbeitet werden konnte, weil sie nicht wissen, wo die Gräber sind, sie nicht wissen, was mit den Personen passiert ist.
Das Projekt Stolen Memory beim International Tracing Service kümmert sich darum, alte Gegenstände, Effekten an NS-Opfer oder deren Angehörige zurückzugeben. Und Anna Meyer-Oschinski leitet das Ganze und war heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst. Vielen Dank dafür.
Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal.
Sehr gerne. Ich bin Sven Preger und nächste Woche wieder da. Viel Spaß, bis dann. Macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.